Guten Morgen miteinander. Eigentlich also am Sonntag, wo Jesus auferstanden ist, habe ich mein Gefühl, eigentlich sollte man nur Gott loben. Und ja, ich habe vorher überlegt, wo während dieser kraftvollen Worship, Gott hat die rein gemacht. Und ich glaube, wenn ich müsste sagen, warum glaube ich überhaupt an den Jesus, wer das ist, ist der Hauptgrund. Meine Hosen, die ich habe, die sind eben nicht rein. Ich habe so eine Mode angefangen, dass ich immer die Hosen, die ich eigentlich auch zu den Schafen habe, die ich mein Schaf kontrolliere, auch zum Predigen anlege. Das ist so eine, da fühle ich mich einfach am wohlsten, wenn du das so ein bisschen merkst und darüber reinfährst, hat es noch ein bisschen Fett dran von den Schafen. Und ich glaube, das ist der Unterschied von Religion, wo du musst Regeln befolgen, Krawatten anlegen oder dich irgendwie runterwerfen auf einem Gebetsteppich oder in eine Kirche eine Prozession machen und vielleicht noch irgendeinen Rauchkessel schwenken und Beziehung. Ja, das ist der Unterschied. Innerlich rein sein. Ich darf zu Gott kommen, so wie ich bin. So, wie er mich gemacht hat. Und darum bin ich begeistert von Jesus und darum hat das Lied mich selber vorher wirklich gerade bewegt. Das ist einfach gut, so rein, innerlich rein. Ich darf mit meinen Hosen kommen, wo ich Freude habe. Ich darf so kommen, weil er mich innerlich rein gemacht hat. Mein Name ist Stefan Mag. Ich bin Bergbauer, wenn wir es schon gehört haben. Das gehört mir vielleicht mir nicht an. Ich wohne in der Nähe von Riggisberg. Wir züchten Schaf, Schwarznasenskuden und so ein Abiland, muss ich da in Frutigen nicht sagen, ob der eine oder andere auch ein Abi hat. Wir lieben das Leben, es ist wunderschön. Wir haben das Gebetshaus, wo Leute mitleben mit uns. Wir leben im Geburtshaus von der Bewegung Plus und da kommen immer wieder alte Leute und erzählen, was eben vor 90 Jahren damals passiert ist und Menschen zum Glauben gesehen ist etwas Lässiges. Und wenn dann die alten Leute erzählen von dieser Zeit, von der Erweckung, dann merkst du die Kraft Gottes, das ist die Auferstehungskraft. Also da kommen dann meine Geschichten, wo du da hockst und denkst, wow, Gott macht so Gewaltiges. Und wenn wir es vorher schon gehört haben, habe ich so ein neues Projekt, wo der Herr mir aufs Herz geht, nämlich mit einem Kreuz, das ist so ein riesiges Kreuz, 3,50 Meter lang, in jede Hauptstadt von Europa gehen. Und dann nehme ich das Kreuz auf mich und dann laufe ich eigentlich vom Stadtrand oder irgendwo, ja, einfach von einem gewissen Punkt ins Zentrum der Stadt. Und komme natürlich dann mit den Leuten ins Gespräch über den Glauben. Letzte Woche bin ich in Berlin gewesen. Und dann bin ich im Brandenburger Tor durch ein sehr gutes Gespräch gehabt. Und dann bin ich im Bundestag durch und sind gerade all die schönen Mercedes und die Politiker rein raus. Und da kommt eine Frau mit einem Köfferli und läuft an mir vorbei mit einer Brille. Und ich habe gedacht, ah, die, so eine Politikerin oder so eine Beraterin oder so, die hat sicher null Interesse am christlichen Glauben. Und dann hat sie irgendwie so gesagt, ah, das ist noch beeindruckend. Und dann dachte ich, ja, okay, ich laufe jetzt weiter. Und mein Kollege, der mitgekommen ist, der Jerome, der mich begleitet auf dieser Reise, ist zu ihr an und hat gesagt, der Herr, oder er ist sehr ein frommer, der fromme Sprach, der Herr möchte ihre Last wegnehmen. Und dann dachte ich, Mann, Jerome, hör auf, oder? Bitte nicht. Und bin dann weitergelaufen, das Kreuz war anfangs ein bisschen schwer gewesen. Und noch nicht so weiter Richtung Bahnhof wanken, kommt die Frau und läuft an mir vorbei. Und du siehst, sie hat Tränen in den Augen, Tränen sind ihr runtergelaufen, so also tiefst erschüttert. Und sie schaut mich an und sagt einfach, wow, irgendwie, ja, danke vielmals, das hat mich so bewegt. Und dann habe ich den Jerome gefragt, ja, was ist mit dieser Frau gewesen? Und dann sagt er, als er ihr eben das gesagt hat, mit dem, Gott will deine Last wegnehmen oder den Rucksack wegnehmen, ist sie sofort offen gewesen, weil sie ist gerade in einer Trennung gewesen. Und er hat ihr gesagt, schau, der Herr ist heute da, Jesus ist heute da, um dein Leben zu verändern. Und die Frau war das tiefste in der Seele getroffen gewesen, weil genau das sie angesprochen hat. Und oftmals schaue ich die Leute von außen an und denke vielleicht, ja, diese Person hat kein Interesse am Glauben. Ich hätte das deren nie gegeben. Eine Politikerin mit dem Köfferli im Bundestag in Deutschland. Aber Gott sieht das Herz. Gott sieht etwas tiefer. Und das hat mir wieder Mut gemacht, um wirklich nicht aufs Äußere zu schauen, sondern aufs Innere. Und wir alle haben den Auftrag, nämlich irgendwo die frohe Botschaft weiterzugeben. Und ich werde mit euch heute einen Bibeltext lesen, den sehr wahrscheinlich die meisten schon gehört haben. Und zwar Lukas 15, 4 bis 7. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Also das eine Schaf scheint wertvoll zu sein. Ich bin letzte Woche zu meinem Schaf auf die Weide und gesehen so ein kleines Lämmli. Und eigentlich ist die Lammzeit schon lange vorbei, die ist ja seit 2 Monaten vorbei. Und wieso, dass jetzt plötzlich ein Lämmli auf die Welt kommt, ist mir ein Rätsel. Sehr wahrscheinlich ist ein Bock nicht sauber kastriert. Manchmal kann man Böcke kastrieren. Das mal war der Tierarzt, also es ist nicht meine Schuld. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, was soll ich jetzt mit dem Lämmli machen? Ich habe relativ viel losgehen, ich wollte eben gerade auf Berlin fliegen. Soll ich jetzt das kleine Wesen heimnehmen oder soll ich das einfach auf der Wiese lassen? Und ich bin heim, habe den Traktor vorgenommen, den Anhänger angehängt, bin runtergefahren ins Tal, weil die Schafe im Tal sind, weil es bei uns oben nach dem Schnee geht, habe das Lämmli eingesammelt, habe die Mutter müssen irgendwie runterschrennen. Also es ist relativ schwierig, ein grosses Schaf aus den Herden rausnehmen, runternehmen, Stierli einladen, hochfahren, wieder auf den Hof, Schaf ausladen. Also ein riesen Bütz für das eine Schaf. Und da ist mir der Sinn gekommen, dass das Jesus sehr wahrscheinlich meint in dieser Geschichte. Das eine Schäfli, das Lämmli, ist wertvoll. Oder in der Buchhaltung tust du das Lämmli nachher registrieren und dann ist es erfasst im System und es ist einfach eine Nummer. Aber für mich als Schäfer ist das Tier etwas Wertvolles. Ich will, dass es ihm gut geht. Ich sehe es als etwas, das kostbar ist. Ich will es nicht einfach auf der Wiese liegen lassen und hoffen, dass es vielleicht überlebt, sondern ich will, dass es gesund wird, dass es wachsen kann, dass es sich entwickeln kann. Und im Psalm 139 steht Folgendes: Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst eine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Ich glaube, die Grundvoraussetzung von dieser Geschichte und vielleicht auch von der Jesus-Nachfolge ist, dass wir sind wertvoll. Du bist grundsätzlich wertvoll. Und in der heutigen Zeit ist das so, ja, jeder will individualistisch sein und für sich selber schauen und sich irgendwie selber verwirklichen. Aber die Grundeigenschaft Gottes ist, dir einfach zu sagen, du bist wertvoll. So wie du bist, so wie du jetzt auf dem Stuhl hockst. Du bist wertvoll. Und ich glaube, das ist etwas, das Kraft hat. Meine Identität ist nicht, was ich bin, ob ich jetzt da vorne predige oder ob ich im Stall, im Dreck stehe, miste. Das hat alles nichts mit dem zu tun, sondern das ist etwas in mir inne. Ich bin wertvoll, ich bin geliebt. Einfach so. Gott liebt die Schafe einfach so. Gott liebt die Menschen einfach einmal grundsätzlich. Und wenn du das verstehst, dann fängt sich dein ganze Leben an zu drehen. Und wenn du das eben nicht verstehst und das nicht kannst annehmen, dann hast du einen Krampf. Und wenn du das merkst, es ist okay so, wenn ich bin, kommt eine Leichtigkeit in dein Leben. Führt uns zu der nächsten Frage. Warum gehen denn die Schafe verloren? Die könnten ja einfach dort bleiben. Und bei uns Menschen ist es ganz ähnlich wie bei den wirklichen Schafen. Meine Schäfchen, die sind nämlich gerne auf der Weide und dann hat es feine Kräutchen und man schmeckt ein bisschen und man schaut ein bisschen und vielleicht ist der Zaun nicht so schön gesteckt und plötzlich ist man unter dem Zaun durch und hat es feine Kräutchen dort und feine Kräutchen da und plötzlich merkt das Schaf, wow, ich bin ganz allein. Und dann kommt Panik. Also alle, die Schafe haben, wissen, ein Schaf fangen ist komplizierter als 100 Schafe zusammentreiben und miteinander führen. Und ganz ähnlich ist es auch bei uns Menschen. Ganz viele Menschen entfernen sich von Gott. Und das passiert nicht einfach so auf einen Touch. Es ist so da ein Gräsli, dort ein Gräsli. Oder es gibt einen Fachbegriff. Der Fachbegriff heisst Zap-Zarap. Alle von der Ukraine, Polen, Bulgarien, alle, die also Deutschland aufwärts kommen, kennen den Begriff, Zapzarab. Zapzarab heisst, es geht dir etwas in den Sack. Das ist Zapzarab. Ein Telefon liegt auf dem Tisch. Und ich habe lange mit Leuten in Lebensgemeinschaften gelebt, mit Obdachlosen. Und Zapzarab war der gängige Begriff, wenn etwas einfach verschwindet. Die Bibel hat einen Fachbegriff für das, Sünde. Zapzarab. Zapzarab heisst, irgendwo mache ich Sachen, die ich nicht will. Und kaum jemand von uns ist auf die Welt gekommen und hat nie einen Fehler gemacht. Und ein Fehler bringt eine Konsequenz mit sich, das bringt wieder eine Konsequenz mit sich, Und irgendwann bist du getrennt von Gott. Ich kann mich erinnern, ich habe mit einem Mann zusammengelebt, der Lech. Und er hat so eine Träne da tätowiert gehabt. Und dann sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Stefan, wir haben einen Mörder bei uns im Haus. Und ich dachte, ja, komm jetzt, übertrieben, oder? Dann habe ich all die Jungs da zusammengerufen, die wir mit ihnen zusammengelebt haben, und habe gefragt, du, ich habe gehört, das Gemunkel, ist da irgendetwas mit einem Mörder? Und dann hat eben der kleine Paul, der Lech, hat mich angeschaut und gesagt, ja, ich bin ein Mörder. Und er hat gesagt, okay, gut, komm schon mal zu mir. Habe ihn auf die Seite genommen und habe ihn gefragt, ja, was ist denn gewesen? Und dann hat er gesagt, schau, es hat angefangen als Kind. Ich habe angefangen, den Haien, die Münzli nehmen, den Mutter stellen. Ich bin in die Schule, ich bin die Läden geklaut. Ich habe immer mehr gemacht. Und eines Tages war es so, wie dass er angefangen hat, Banken überfallen. Er war so ein Bankräuber. Er hat in Deutschland Banken ausgeraubt. Und eines Tages kommen sie aus der Bank raus und ein junger Polizist kommt und nimmt seine Waffe und der Lech nimmt seine Maschinenpistole. Bam, 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 verschüssen. Vater mit zwei Kindern, tot. Der Lech war 20 Jahre im Gefängnis anschliessend. Kommt raus, kommt in unsere Lebensgemeinschaft. Also hast du dann von Deutschland in die Schweiz, hat das daheim gesucht, ist zu uns gekommen und hat Jesus in sein Leben eingeladen. Und dann habe ich gesagt, okay, schau, jetzt hast du Versöhnung erlebt. Jesus ist für dich im Kreuz gestorben, ist auferstanden, aber jetzt müssen wir das, das kann es nicht sein. Es muss, ich will, dass du Vergebung kannst leben. Und gleichzeitig bin ich eingeladen gewesen bei der christlichen Polizeivereinigung als Redner ein paar Wochen später und habe ihn dann mitgenommen. Hat niemandem etwas gesagt. Und er hat dann sein Zeugnis dort erzählt. Und für die Polizei, eben, ich meine, das ist ja auch, also das ist ja ein Berufsethos oder so ein Berufs. Das ist nicht einfach so easy für sie, wenn ein Kollege verschossen wird, Kind wachsen ohne Vater auf. Und dann haben der Polizeipräsident ist dann auf die Bühne gekommen zu ihm und dann haben die einander vergeben. Und das ist für mich so ein starkes Zeichen gewesen. Wo die sich brüllend in den Armen hängen, habe ich gemerkt, dass Jesus die Schuld wirklich vergeben kann. Aber es fängt im Kleinen an. Führt uns vielleicht zur Frage, vielleicht bist du nicht gerade ein Mörder. Aber ich glaube, wir alle haben doch immer wieder die Sachen in unserem Leben, die zerstören. Weißt du, und es kann ein negativer Satz sein, der Leben raubt. Es kann Missgunst sein. Wo hast du Sachen in deinem Leben, die du Jesus anbringen willst? Heute haben wir Zäune für die Schafe. Und jetzt kommen wir zu all denen, die immer gläubig waren. Ich bin weg von Jesus. Ich habe damals mit 16 gesagt, das ist nichts für mich. Und habe nachher eine Stimme gehört aus einem Baum, bin gerettet worden. Zwei Tage später bin ich auf der Straße, ich habe den Menschen von Jesus erzählt. Die einen denken, das spinnt er. Die anderen sind interessiert gewesen. Und etwas, was ich immer wieder gemerkt habe, ist, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ich bin immer bei dem Jesus gewesen, ich habe gar keine Geschichte zu erzählen, mein Leben hat gar keine Bedeutung. Ich bin immer irgendwo in dem Zaun gewesen. Weißt du, der Zaun, den Gott stellt, nämlich der Elektrozaun für die Schafe, den ich stelle, ist dein Zaun, ist die Bibel. Das sind so die Werte, die die Bibel sind. Sei ein treuer Ehemann. Bleib bei deiner Frau. Lüg nicht. Bescheiss nicht. Sei korrekt. Und manchmal hat man das Gefühl, ich habe gar kein Zeugnis. Ich habe gar nichts zu erzählen, weil Jesus in meinem Leben gar nichts gemacht hat. Der Zaun hilft dir, ein gutes Leben zu führen. Es ist die grösste Lüge. Da bin ich 100% davon überzeugt. In den christlichen Kirchen, dass die Leute das Gefühl haben, weil sie immer gläubig sind, seit Geburt an, haben sie nichts zu sagen. Und ihr Leben sei wertlos. Das ist die grosse Lüge. Es gibt nichts Kostbares. Ich würde all mein Geld geben, alles, was ich kann, damit ich nicht das gemacht hätte, was ich gemacht habe, als ich weg war von Gott. Mit anderen Worten, wenn du innerhalb von diesem Zaun bist und bist, dann glaub dieser Lüge nicht, dass du nichts zu sagen hast. Das ist die grosse Lüge, dass wir der Welt nichts zu erzählen haben, weil wir immer bei dem guten Vater gsi sind, weil wir immer bei dem Hirte gsi sind. Es gibt nichts Kostbares, nichts Wertvolleres, als wenn du kannst sagen, ich bin immer bei dem guten Hirte gsi. Weißt du, mit den Konsequenzen muss ich leben. Der Lech muss mit der Konsequenz leben, dass er Leben genommen hat. Das ist nie mehr gut. Jesus hat es ihm vergeben. Und er ist frei, aber mit der Konsequenz muss er leben. Bleib bei dem Jesus, vor allem die Jungen. He? Bleib bei dem Jesus. Es gibt nichts Besseres, nichts Kostbares. Der Hirt sucht das Schaf, bis er es gefunden hat. Er gibt nicht auf. Er geht raus in der Dunkelheit und sucht es, bis er es wieder daheim hat. Im Psalm 34 lesen wir, wenn aber rechtschaffende Menschen zu ihm rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Not. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Zwar bleiben auch dem, der sich zu Gott hält, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Gott sucht das Schaf, bis es gefunden hat. Und so sind auch wir berufen, Gottes Reich rauszutragen zu den Menschen, die ihn nicht kennen. Vor ein paar Jahren hat ein Lämmli auf der Alp ein Bein gebrochen. Und der, der das Schaf führte, der Alper, hat mir angerufen und gesagt, Stefan, ein Schaf hat sein Bein gebrochen, wir müssen es holen. Und dann bin ich mit ihm da hochgelaufen, 600 Höhenmeter auf der Ochsenuhr. Und auf dem Weg habe ich ihm noch erzählt, dass ich Pastor bin und Christ bin. Und versuche natürlich eben für den Jesus ein bisschen Werbung zu machen. Und dann haben wir das Lämmli gefunden, dann haben wir das Beinli geschienen, dann habe ich das Lämmli auf die Schulter genommen. Der Hirte ist dann schnell hinter den nächsten Hügel und ich bin allein mit seinen Herdenschutzhunden. Es war keine gute Idee, glauben Sie mir. Genau. Auf alle Fälle ist er dann wieder zurückgekommen, nachdem ich den Herdenschutzhund sehr nahe kennengelernt habe. Und dann sind wir mit dem Schäfli langsam runtergelaufen ins Tal. Und als ich so runterlaufe, ist das kleine Schäfli, das im Frühling gut ist, mittlerweile etwa so gross gewesen und schwer und hat gestunken und ist streng gewesen und es hat auch gar nicht so lässig gefunden bei mir. Und es ist rutschig gewesen in diesem Hang rein und ich bin ausgerutscht und es ist heiß gewesen und die Bremen hat mich gestochen und in mir hinein ist so eine Wut rausgekommen, weißt du, so innerlich da und plötzlich hat es mich vertatscht. Dann habe ich geschaut, wenn ich eine Pistole hätte, würde ich das dumme Tier gerade verschiessen. Und in dem Moment ist es so gewesen, als würde Gott so, weißt, mit seinem Finger auf mein Herz sagen, schau Stefan, so bist du. So sind ihr Menschen. Aber ich bin anders. Meine Geduld ist begrenzt. Meine Nerven sind begrenzt. Aber Gott ist anders. Gott lässt dich nicht gehen. In dem Moment, wo du zu dem Kreuz kommst und Jesus einlatscht und sagst, Jesus, ich will mit dir durchs Leben gehen, wird er dich tragen. Und ja, du wirst Probleme haben. Es ist vielleicht nicht immer alles gut. Es gibt Herausforderungen. Es gibt Probleme. Aber in all dem innen wird er dich tragen. Kein Moment, seit ich mit dem Jesus lebe, habe ich bereut. Kein einziger. Manchmal ist es schwierig, ja. Und manchmal ist nicht alles perfekt. Aber der gute Hirte hat mich nie gehen. In dem Moment, wo du auf die Schulter von diesem Hirte kommst, passiert nämlich etwas. Und da sind wir beim nächsten Punkt. In dem Moment, wo der Hirte das Schaf auf die Schulter nimmt oder wo Jesus dich auf seine Schulter nimmt, wo Jesus in dein Leben kommt, passiert Heilung. Bei jedem. In dem Moment, wo Jesus in dein Leben kommt, ändert sich dein innerer Mensch. In der Psychologie redet man vom inneren Parlament. In uns innen gibt es zwei verschiedene Charaktereigenschaften. Und das innere Parlament heisst eigentlich, du hast immer einen Charakter oder eine Person, die auf dem Thron von deinem inneren Parlament sitzt. Und diese Person zeichnet dich aus. Vielleicht hast du Nachbarn, Freunde, Berufskollegen, wo das offensichtlich ist. Da gibt es so ein bisschen die Knorrligen, oder? Alles ist blöd und alle Leute. Und dann gibt es so die Fröhlichen, die Läppischen. Also, kennt ihr vielleicht? He? Wir haben so verschiedene Charaktereigenschaften. Und in dem Moment, wo du Christ wirst, sitzt sich Jesus auf den Thron. Und in dem Moment muss sich alles andere unterordnen. Und ja, vielleicht mache ich manchmal noch Blödsinn. Vielleicht sage ich dumme Sachen. Also, ich zumindest. Mir passiert es immer wieder. Ich sage Sachen, die ich nicht sagen soll. Aber das muss sich dem unterordnen, weil auf dem Thron sitzt Jesus. In dem Moment, wo Jesus auf dem Thron von deinem Leben sitzt, hast du innere Heilung. Du bist angenommen, du bist geliebt, du bist befreit, du weißt, wer du bist. Wir haben bei uns vor einiger Zeit in der Lebensgemeinschaft haben wir Abendmahl feiern und es hat geklopft an der Türe. Und es steht ein Mann vor dem Haus, ein Kosovo-Albaner, und sagt, er suche eine Unterkunft. Und er suche die Religion vom Frieden. Und dann sagt, ja, komm hier. Und dann haben wir ihn da aufgenommen und dann haben wir gerade wollen essen und das Abendmahl nehmen. Und da habe ich gewusst, ich kann ihm das Abendmahl nicht geben, er ist ja Muslim. Also ein anderer Glaube. Und das Abendmahl ist etwas, was uns Christen auszeichnet. Das ist etwas ganz Heiliges, etwas sehr, sehr tief, sehr theologisch. Und ich habe mir überlegt, was ich jetzt machen soll. Und es war, als sagte der Heilige Geist ganz lässig, frage ihn, ob er Christ werden will. Ich dachte, das ist auch noch ist ein bisschen steil, oder? Er sagte, du, sorry, möchtest du Christ werden? Ich sagte, ja, natürlich, suche die Religion des Friedens. Er sagte, gut, dann beten wir. Haben wir gebeten, hat Jesus ins Leben eingeladen, hat das Abendmahl genommen, ist schlafen gegangen. Am anderen Morgen komme ich die Stegen ab und er ist gerade unten dort und lacht mega. Und ich sagte, hey, wieso lachst du so? Morgen um 6 Uhr lachen Kosovo-Albaner meistens nicht so. Was läuft mit dir? Dann sagt er, weißt du was, Stefan? Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Als er 16 war, ist er heimgekommen vor der Schule und hat seine Mami und seinen Papi aufgehängt und aufgeschlitzt im Haus gefunden. Beginn vom Kosovo-Krieg. Ist nachher in Dutsche gekommen, hat als Freiheitskämpfer gekämpft, hat nachher als Waffenhändler geschafft in Belgien und zeigt mir Folgendes. Schau, Stefan. Ich habe jetzt während der letzten 15 Jahre jede Nacht Albträume gehabt. Und gestern Abend habe ich zu dem Jesus gebetet und ich habe die erste Nacht geschlafen ohne einen Albtraum. Das passiert, wenn der König Jesus auf dem inneren Thron sitzt. Kurze Zeit später ist er zurück in Kosovo gegangen, hat seiner Frau von Jesus erzählt. Sein Schwager ist ein ISIS-Sympathisant, hat gesagt, wenn ich Gelegenheit habe, schneide ich dir den Kopf ab. Und er hat gesagt, schau, du kannst mir den Kopf abschneiden, aber dem Jesus bleibe ich treu. Ein Jahr später hat seine Frau zum Glauben gefunden, bin runtergeflogen, seine Frau getauft. Nochmal ein paar Jahre später hat seine ganze Familie angefangen, sein Herz aufmachen für Jesus. Seine Tochter ist die einzige Christin an der Schule und steht mutig zu Jesus. Er reist auf Bosnien, predigt auf der Straße. Er reist auf Albanien. Ein mutiger Mann Gottes. Eine Begegnung kann ein Leben um 180 Grad kehren. Warum passiert das alles? Sind wir eigentlich schon am Schluss? Was hat das mit dir und mir so? Warum erzählt Jesus die Geschichte von dem Schaf? Ich glaube, Johannes 3,16 ist... Kennen wir alle und es ist so ein bisschen, wie sagt man dem, fast ein bisschen ausgelesen, nicht? Es ist so ein bisschen, ich habe es so oft gehört, oder? Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Schlussendlich geht es um die Liebe. Schlussendlich geht es um etwas Tieferes. Warum stirbt Jesus am Kreuz? Aus Liebe zu dir und mir. Weißt du, und das ist weh. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wenn ich müsste sagen, was ist es denn, wieso du so von dem Jesus überzeugt bist, warum glaubst du an den Jesus, dann müsste ich sagen, schau, ich kann es dir nicht genau sagen, aber es hat etwas mit dieser Liebe zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass der Jesus in mir innen etwas geflickt hat, das vorher kaputt war. Dass der Jesus etwas gemacht hat, in meiner Seele, ganz tief innen, irgendwo im Verborgenen, wo wertvoller ist als alles andere. Vor zwei Tagen bin ich auf die Weide und sehe ein totes Schaf. Ein Jungs, das gibt es manchmal. Und ich habe gemeint, es sei Taube. Taube ist unser Lieblingsschäfli. Und ich bin an und, oh nein, und habe einfach gemerkt, es ist nicht Taube. Ist auch tragisch, wenn ein Tier stirbt. Aber eigentlich hat mein Herz wieder so, oh, es ist nicht Taube. Wer ist Taube? Hope heisst Hoffnung, das ist, glaube ich, nach manchem klar. Aber wenn man Schaf züchtet, gibt es sogenannte Mischlämmer. Ein Mischlamm ist ein Schaf, wenn du am Morgen in den Stall kommst und die Schafe gehen raus, dann siehst du manchmal irgendwo im Eckli liegt noch ein Viechli im Mist, im Dreck. Das sind Mischlämmer. Das sind Lämmer, die von der Mutter verstoßen werden. Das gehört dazu. Leider gibt es das. Und wenn ein Schaf ein kleines verstoßt, weil es humpelt, weil es, keine Ahnung, irgendwie nicht ganz gesund ist, vielleicht zu viel ist, dann liegt das kleine Tier im Mist und stirbt. Dann sagt man Mischlämmer. Und die Mischlämmer, die nimmt man, wenn man es gut meint mit dem Tier, nimmt man die ein, zu sich in die Wohnung. Man wärmt es, man gibt dem alle 2 Stunden shoppen, nachher alle 4 Stunden. Man behaltet es ein paar Wochen, bis es dann langsam wieder zurückgeht zu den anderen Tieren. Und die Hope war so ein Mischlamm gewesen. Und wenn ich heute rausgehe zu den Tieren, dann muss ich, wenn ich rufe, komm, dann ist die Hope das erste Schaf, das kommt. Warum? Weil es die Liebe vom Hirten erfahren hat. Weil es die Liebe vom Hirten erfahren hat. Und ich glaube, wir alle, du wenn ich, sind irgendwo Mischlämmer gewesen. Weißt du, vielleicht ist der Mist minder wert. Vielleicht ist der Mist eine Familie, die dysfunktional ist. Vielleicht ist der Mist Arroganz. Vielleicht ist der Mist Alkohol. Vielleicht ist der Mist Unzufriedenheit. Vielleicht ist der Mist ein religiöser Geist oder Religiosität. Aber wir alle sind doch irgendwo in diesem Mist drin gewesen. Und der Jesus, der gekreuzigt, tot und dann auferstanden ist, ist aus Liebe für dich an das Kreuz. Ich glaube, wir alle haben einen Gott, der uns liebt, so wie wir sind. Und so oft bin ich mir dessen, wenn nicht bewusst, weißt du, ich nehme die Liebe so, also es ist so, ich habe es wirklich vergessen, dass ich ein Mischlamm bin. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt mit dem Jesus schon so lange unterwegs und ich verstehe so viel, mein Leben ist so voll und ich vergesse, dass er der war, der mich und dich vielleicht auch getreut hat, gestützt hat, geschöppelt hat. Du bist wertvoll. Einfach so. Einfach so. Und vielleicht weißt du das nicht, dann will Gott dir das heute sagen. Zweitens, der Zaun, wo Gott dir steckt, ist gut. Vielleicht bist du da und hast das Gefühl, ich kann nichts sagen. Und sagt dir Gott heute, schau, du hast etwas zu sagen. Und der dritte Punkt ist, wir alle brauchen die Liebe. Wir alle sind die Mischlämmer gewesen. Und wir alle brauchen die Erfüllung von dieser Liebe Gottes. Und wo Jesus heute auferstanden ist, glaube ich, wo die Auferstehungskraft sich gezeigt hat, dem Leib von Jesus, hat das mit ihm und meinem Leben direkte Auswirkungen.
Weil aus Liebe ist er geschlagen worden. Aus Liebe ist er gekreuzigt worden. Aus Liebe ist er ins Grab gelegt worden. Und die Liebe hat ihn auferweckt von den Toten. Wenn wir nachher das Abendmahl nehmen, möchte ich dich bitten, dir zu überlegen, vielleicht hast du Sachen, die du das Kreuz bringen willst. Vielleicht willst du das Abendmahl heute wirklich nehmen und sagen, ich brauche die Milch, den Traubensaft, den Wein, ich weiß nicht, was es ist, ist auch nicht wichtig. Aber ich brauche die Liebe. Sonst ist mein Leben streng. Sonst leist dich. Du bist wertvoll, wenn die Liebe, wenn du nicht weisst, ich bin geliebt, dann komm zu dem Kreuz. Erstens. Zweitens, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Der Zaun, den er steckt, ist gut. Und drittens, wenn du nicht erfüllt bist von dieser Liebe, dann komm zu dem Jesus. Ich bete noch. Jesus, danke für den heutigen Morgen und danke, bist du auferstanden. Und es gibt eigentlich kein Wort, um die Dankbarkeit dir gegenüber zu zeigen. Jesus, danke, hast du mich aus dem Mist rausgezogen. Und Jesus, scheißegal, was die Leute denken in dieser Kirche, ich will dir einfach heute sagen, danke. Danke, hast du mich aufgeschöppelt. Danke, nimmst du mich so, wie ich bin. Und ich rufe dieser jungen Frau zu, die da innen hockt und das Gefühl hat, sie ist nicht wertvoll. Gott sagt, du bist wertvoll. Wo in den Spiegel schaut und das Gefühl hat, ich bin hässlich. Nein, du bist nicht hässlich. Gott liebt dich. Sprich ich aus über dein Leben. Du bist sein geliebtes Kind. Du bist sein Mischlamm. Und Jesus, ich bitte für uns, dass wir schon länger laufen mit dir. Wo unsere Liebe erkaltet ist. Wie will ich die Welt mit dir? Wer will dir weitergeben, was ich nicht in mir habe? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich, für mich, deinen Namen gehört, angab. Und ich bitte dich, dass du einfach jetzt kommst mit dieser Liebe und nochmal die Liebe ausgiessest in unser Leben. Ja, ich bin ein Mischlamm und ja, ich brauche dich und ich will die Dankbarkeit dir jeden Tag wieder zeigen, Jesus. Wenn du rufst, will ich der Erste sein. Ich will der Erste sein, der morgen die Bibel aufschlägt und schaut, was du mir sagen willst. Ich will der Erste sein, der die Freude weitergibt, die du mir gegeben hast. Ich will der Erste sein, der dankbar ist, wenn die Sonne aufgeht. Ich will wirklich die Stimme von diesem guten Hirte gefüllt mit Liebe nochmal neu erfahren. Und ich bete konkret für alle die das Gefühl haben, dass sie nichts zu sagen haben in Gottes Reich. In dem Moment hast du etwas zu sagen. Dein Maul soll offen sein, weil Jesus dich aus dem Mist rausgezogen hat. Und wenn es nur ein Mistli war, im Namen Jesu. Ich bete für den Mann, der schwarze Gedanken hat, der wie so depressive Verstimmungen, so negative Gedanken hat, die immer wieder in seinem Leben kommen wollen. Im Namen Jesu, heilig. Der Hirte nimmt dich jetzt auf seine Schultern und die Gedanken müssen gehen. So wie Jesus dem Sturm befohlen hat, schwieg, so befehlen wir diesen Gedanken, schweigen. Und mit jedem Wellenschlag wird es weniger, bis deine Gedanken klar sind. Heilig im Namen Jesu. Jesus, ich bitte dich, dass du deinem Geist jetzt dort reihen gehst, wenn wir das Abendmahl nehmen und deine Liebe ausgiessest in unser Leben. Ganz egal, was wir schaffen, ganz egal, was wir, wenn wir angelegt sind, ganz egal, was wir sind, was wir gelernt haben, das alles ist nicht relevant. Wir wollen einfach in dieser Liebe von dir baden und aus dieser Liebe raus nach in die Welt rausgehen, Jesus. Und ich segne euch alle im Namen vom Vater, der neu gemacht hat, so wenn er auf diesen Stuhl hockt. Das ist gut so. Das ist einfach gut so. Ich sage noch im Namen vom Sohn Jesus Christus, wo der Dreck, wo der Mist ein Kreuz gebracht hat, wo gezahlt hat. Der Name, wo alle Finsternis vertreibt, alle dämonische Mächte müssen gehen, im Namen Jesu. Und ich sage noch im Namen vom Heiligen Geist, dieser dynamischen Kraft, aber primär dieser leiseligen Stimme, die dir immer wieder zuflüstert. Du bist mein Kind. Ich liebe dich. Im Namen vom Vater, im Namen vom Sohn Jesus Christus und im Namen vom Heiligen Geist beten wir. Amen.